Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Willkommen an der Küste, Ralf. Du bist seit Oktober geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, dort insbesondere für die Bildungsarbeit der IG Metall zuständig. Zurzeit besuchst du die Küste. Wir freuen uns, dass du hier hochgekommen bist und machst dir den Blick vom schönsten Bezirk. Ich weiß, das sagen alle, aber bei uns stimmt das ja sogar. Also schön, dass du da bist. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank. Bin sehr gerne da.
Ralf, lass uns am Anfang vielleicht noch mal ein bisschen was zu dir auch als Person sagen. Du kommst ja aus dem Saarland. Wie und wann bist du zur Gewerkschaft gekommen?
Ja, das ging halt relativ flott, direkt nach dem Start der Berufsausbildung. Also ich bin gelernter Werkzeugmacher, habe bei den Fortwerken in Saarlouis die Ausbildung begonnen und hat eine Orientierung mitgekriegt von meinem Vater, nämlich halt, dass es wichtig ist, dass sich Arbeiter in einer Gewerkschaft organisieren. Und Gewerkschaft bei Ford war klar die IG Metall. Also insofern war mein Ratgeber Richtung Gewerkschaft das eigene Elternhaus. Und dann gab es halt die Situation, dass ich erstmal mich ziemlich anstrengen musste, Gewerkschaftsmitglied zu werden.
Wieso? Was war da los? Eigentlich freuen wir uns doch über jeden, der zu uns kommt.
Ja, ich vermute mal auch, man hätte sich gefreut. Ich hatte halt nur das Pech, dass ich gleich zu Beginn der Ausbildung einen Krankenschein machen musste. Und in dieser Zeit waren halt die Jugendauszubildendenvertreter vor Ort und haben auch das Thema Gewerkschaft angesprochen. Es gab aber nur diesen einen Termin. Und da sind noch 30% so in etwa halt meines Ausbildungsjahres Mitglied geworden. Und alle, die nicht da waren oder nicht Mitglied wurden, die wurden auch nicht mehr angesprochen.
Okay, das ist heute also anders hoffentlich, oder Gott sei Dank?
Es wurde dann anders, weil ich wurde ja selber Jugend- und Auszubildendenvertreter. Und wir hatten dann tatsächlich es geschafft, dass wir den Orga-Grad in der Ausbildung so über die Jahre auf 100% nach oben steigern konnten, sodass es also üblich war, dass man als Auszubildender bei Ford nicht nur Gewerkschaftsmitglied ist, sondern auch sehr aktiv Seminare besucht, sich engagiert. Und wir haben eigentlich viel gemacht, auch in Sachen Qualifizierung, Verbesserung der Berufsausbildung, mehr Ausbilder in der Ausbildungswerkstatt, gute Übernahme zu organisieren. Also insofern, das war so ein bisschen mein Einstieg.
Und das war auch das erste Mal, dass du mit Bildung der IG Metall in Berührung gekommen bist?
Klar, als Jugendauszubildendenvertreter, ich meine, da ist man ja erstmal ein Laie, wenn es um Verhandlungsprozesse geht. Man hat halt die Schule besucht, man hat Ausbildungsinhalte gelernt. Die haben ja wenig damit zu tun, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Also muss man sich schulen. Und das war damals so, dass die Geschäftsstelle das auch für alle Neugewählten angeboten hat. Also Jugend- und Auszubildendenvertreter wurden eingeladen zu einem Wochenseminar. Das war mein erster Kontakt auch mit einer Bildungsstätte. Das Seminar hat damals in Sprockhövel, also in dem alten Sprockhövel, stattgefunden. Ja, und ich meine, das war der Start, aber danach ging es natürlich dann halt auch weiter halt mit Jugend 1, 2, 3 und später halt dann auch mit einer Referentenqualifizierung und einer Arbeit im Thema Arbeitskreis.
Und hauptamtlich bei der Gewerkschaft zu arbeiten, wann kam das? Wo war da die Initialzündung?
Ja, ich hatte eigentlich gar nicht mal unbedingt den Plan, hauptamtlich zu werden. Ich war Jugendauszubildendenvertreter, da haben wir drüber gesprochen und hätte mir eigentlich gewünscht, bei Ford auch als Betriebsrat später zu arbeiten. Wir haben ja die Altersgrenze, die dann halt, sag ich mal, obwohl das so mit der schönste Job meiner Berufstätigkeit war als Jugendauszubildendenvertreter, aber irgendwann war klar, das Alter macht den Strich durch die Rechnung, musst sozusagen gucken, dass ja was anderes machst. Und Betriebsrat war naheliegend und ich hatte damals die Idee, halt die Akademie der Arbeit zu besuchen, wurde damals auch für Ford dann für ein Jahr beurlaubt.
Lass mal kurz sagen, Akademie der Arbeit ist ein Jahresstudium vom Deutschen Gewerkschaftsbund zusammen mit der Hochschule in Frankfurt, wo Kolleginnen und Kollegen, die für die Gewerkschaft aktiv sein wollen, quasi so ein Jahresstudium machen können. Ne? So in dieser Richtung ist die Akademie der Arbeit auch heute noch.
So ist das auch heute noch. Es ist ein interdisziplinäres Studium, wie man so schön neudeutsch sagt. Und werden halt die Grundlagen vermittelt, die man braucht, halt, wo ich würde schon sagen, Verhandlungsprozesse für Beschäftigte, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gut zu führen, aber auch die Historie kennenzulernen und sich mit Zukunft zu beschäftigen.
Und man kriegt ein Stipendium von den Gewerkschaften.
Es gab damals ein Stipendium, weil ansonsten hätten wir ja auf sozusagen ohne jedes Einkommen da gestanden. Und zurück zu deiner Frage, also ich wollte diese Ausbildung machen, um dann halt bei den kommenden Betriebsratswahlen als als Kandidat vielleicht eine gute, bessere Ausgangsbasis zu haben aufgrund halt einer größeren Qualifizierung. Und dann ist es aber anders gekommen. Bin dann nicht zurück zu Ford, habe halt die Ausbildung halt des DGB-Bundesvorstands kennengelernt, die auch an der Akademie der Arbeit stattfand, hin zu den Rechtssekretären und habe dort halt dann diese zweijährige Rechtssekretärsausbildung gemacht, bei Ford gekündigt und bin dann Rechtssekretär beim DGB geworden.
Das heißt, Rechtsschutz gemacht, wenn Kollegen Probleme hatten, Kündigung, Abmahnung, die saßen dann bei dir.
Alle Themen des Arbeitsrechts, Insolvenzrecht, Sozialrecht und natürlich auch kollektive Fallberatung, sprich für Betriebsräte in Not, insbesondere begleitend halt ja, bei schwierigen Phasen. Und das waren häufig halt tatsächlich Insolvenzen. Ich war halt in Thüringen zum Start meiner Berufstätigkeit in Nordhausen. Das war nah an der Wendezeit oder kurz nach der Wende. Und insofern war dort halt leider die Betriebsschließung, die Insolvenz so ein Stück weit das Tagesgeschäft. Mhm. Bin dann nach Pirmasens, also in Rheinland-Pfalz, ein Stück näher nochmal ins Saarland und hat dort halt eine ähnliche Situation, wie die Schuhindustrie dort den Schwerpunkt darstellte in der Industrie und Schuhindustrie plus halt die Zuliefererbereiche oder halt der Maschinenbau für die Schuhindustrie in ähnlicher Verfassung waren, sprich Konkurrenz in Asien und halt auch ein Abwickeln der Unternehmen dort, also insbesondere der Fertigungsbetriebe. Häufig auch über Insolvenzen. Ja, das war so die Tätigkeit beim DGB. Also
aber irgendwann hast du die Insolvenzen hinter dir gelassen, genau. Die zu bearbeiten. Die wirtschaftliche Situation wurde Gott sei Dank ja auch in vielen Bereichen besser. Du bist dann wieder im Saarland gelandet.
Ja, ich bin dann halt im Zuge der Beratung halt der Betriebsräte natürlich immer sehr eng auch mit der Geschäftsstelle, wenn es halt um IG Metallbetriebe ging. Bin ich dann halt immer gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, bei der IG Metall zu arbeiten in Homburg. Seinerzeit und habe dann 98 bei der IG Metall nochmal angeheuert.
Ich auch.
Ja, zusammen. Wunderbar. Ja, und bin dann halt in Homburg gewesen, jetzt halt bis zur Wahl gewerkschaftsrechtliches Jahr.
Saarland ist ja für die, also Küstentalk wird ja weltweit gehört, ja. Aber ich glaube auch ganz viele in Norddeutschland ist das Saarland nicht jedem sofort immer sozusagen ganz vor Augen, aber gute gewerkschaftliche Basis mit einer der höchsten Organisationsgrade in der Bundesrepublik gibt es im Saarland. Was macht für dich das Saarland und die Gewerkschaftsarbeit besonders?
Also das stimmt mit dem hohen Organisationsgrad. Selber spürt man das eigentlich gar nicht, wie der Unterschied dann ist, wenn man halt dort lebt. Mir berichten halt Kolleginnen und Kollegen, die halt, sag ich mal, vielleicht im Saarland mal arbeiten als Gewerkschafter oder halt auch mit Vertrauensleuten sich austauschen, dass das halt sehr prägend ist. Dieser hohe Orga-Grad, weil das einfach so ist, dass, also wir haben fast 70.000 Mitglieder der IG Metall im Saarland bei einer Bevölkerung von 1 Million. Also insofern kann man sich vorstellen, wie allein die IG Metall so ein Stück weit in den Familien, in den Vereinen am Stammtisch vorkommt, weil man ist ständig umgeben auch von IG Metall-Mitgliedern, die sind zwar nicht alle aktiv, aber häufig alle mit einer Prägung, dass sie halt in Betrieben arbeiten, die einem ja, Reorganisationsprozess irgendwann mal unterlegen waren. Stahlindustrie, dann halt auch die Kumpelheit vom Bergbau, der ja leider auch mittlerweile abgewickelt ist, aber mal ein Schwerpunkt der Beschäftigung war, auch mit einem hohen Organisationsgrad. Also das Gewerkschaft gehört einfach zur DNA, würde ich mal sagen, der Saarländerinnen und Saarländer. Und das prägt sehr. Also wir sind halt als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ja, bei allen Themen irgendwo gefragt
und auch beteiligt. Ja. Gibt es eine Sache, wo du sagst, jetzt in meiner hauptamtlichen Zeit im Saarland, das hat mich wirklich, also das ist bei mir immer noch so präsent, weil es so ein einzigartiges Ergebnis war.
Also was mich mit Sicherheit geprägt hat, das war jetzt nicht die hauptamtlichen Zeit, sondern es war die Tarifbewegung um die 35-Stunden-Woche, weil ich damals eigentlich, sagen wir mal, einer der wenigen vielleicht war, die das sehr kritisch sahen, mit einer Arbeitszeitverkürzung, damals auch insbesondere in der Ausbildung. Wie soll man die ganzen Lerninhalte in einer verkürzten Ausbildungszeit sozusagen?
Das war ja 1984, ne?
Ja, aber jetzt das war halt.
Feiern wir das demnächst?
Ja, zu Recht, zu Recht. Und für mich war das aber halt damals so, dass ich da nicht unbedingt bei denen war, die das als eine gute Idee empfunden haben. Und die Tarifbewegung geht ja immer voraus, eine Forderungsdebatte. Und da war ich dann natürlich bei denen, die das eher kritisch sahen. Aber ich wurde da nicht ausgegrenzt oder vergleichbar, sondern man hat sich mit meinen Argumenten auseinandergesetzt und ich bin jedes Mal ein Stück weit, sage ich mal, schlauer von Vertrauensleute-Sitzungen oder halt auch aus so einer Diskussion rausgegangen und habe dann halt tatsächlich es für mich so entschieden, zu erkennen, dass ich da auf dem Irrweg war, also so ein Stück weit den Parolen gefolgt bin, die halt, sag ich mal, Neoliberalisten halt in den Medien gesendet hatten und war dann halt ein Feuer und Flamme für die 35-Stunden-Woche. Und das war so mein erster Streik, den ich dann auch so als Jugendauszubildender organisieren konnte. Waren zwar nur Warnstreiks erstmal im Saarland, aber es war halt für mich sozusagen so eine Bewährungsprobe und auch eine Situation im Betrieb, wo man halt schon auch, sagen wir, bei den Ausbildern, insbesondere in der Lehrwerkstatt oder Ausbildungswerkstatt damals erlebt hat, da sind nicht alle auf deiner Seite. Da wird sozusagen versucht, die Kolleginnen und Kollegen am Schraubstock zu halten und nicht unbedingt halt zur Kundgebung zu lassen. Und da sich durchzusetzen, das zu erleben und dann aber auch die große Gemeinschaft zu spüren mit Sternmarsch und alles so auf dem Fortgelände dann halt vors Werktor, das sind so Dinge, hey, die haben mich geprägt und vergisst du nie.
Ja. Ihr wart ja auch nah dran, ne? Also weil das Saarland ist ja, ja Baden-Württemberg nicht ganz so weit, was ja eins der beiden Streikgebiete war und das andere war ja Hessen. Viele haben das ja nicht immer so präsent, der Streik war in Baden-Württemberg, aber auch Hessen war Streikbezirk und ihr wart ja damals der Bezirk Frankfurt, wo das ja auch dann im Bezirk nochmal eine Besonderheit wahrscheinlich war, da auch mit Streikunterstützung etc. bei den Kolleginnen und Kollegen zu sein.
Ja, wir waren vor allen Dingen auch betroffen von kalter Aussperrung. Also jetzt nicht bei Ford, aber halt in anderen Betrieben in der
Geschäftsstelle. Kalte Aussperrung nochmal, die einen streiken, die anderen dürfen nicht arbeiten.
Genau.
Und dann war die Frage, wer zahlt.
Ja, und vor allen Dingen hat sich ja dann auch herausgestellt, dass zum Teil Materialien, die angeblich fehlten, um zu produzieren, dann irgendwo im Abstellgleis dann doch gefunden wurden bei der Deutschen Bahn und Ähnliches. Und es gab ja gerichtliche Auseinandersetzungen, gibt es jetzt Kurzarbeitergeld oder nicht. Wir haben ja kein Streikgeld gezahlt und die Kolleginnen und Kollegen waren ja erstmal ohne Einkommen für eine gewisse Zeit. Also das war schon eine harte Auseinandersetzung damals, die sehr prägend war. Und das ist so etwas, was man einfach nicht vergisst.
Jetzt bist du ja, hat mir eben gesagt, seit Oktober Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, beziehungsweise geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Ich sage das mal so, weil wir haben einen Vorstand, wo viele aus den Betrieben drin sitzen oder die irgendwo in der IG Metall als Bevollmächtigter arbeiten, aber wir haben 5 Kolleginnen und Kollegen. Die bekannteste ist die Vorsitzende, aber auch noch 4 weitere, die hauptamtlich 24/7 quasi Vorstandsmitglied sind und das als Hauptberuf haben. Das machst du seit Oktober. Vielleicht hilfst du uns mal. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie sieht so eine Woche, hast du es ja jetzt auch alles lernen dürfen in den letzten Monaten, wie sieht so eine Woche bei dir aus?
Ja, das ist sehr unterschiedlich auch nicht so einfach zu beantworten. Also für mich ist halt klar, als geschäftsführendes Vorstandsmitglied, aber das gilt auch für den gesamten Vorstand, gilt im Übrigen auch für die Bezirksleiterin und Bezirksleiter, man trägt halt Verantwortung. Und zwar halt für die IG Metall in Gänze. Man muss überall hingucken. Man muss sozusagen alles irgendwie wahrnehmen, was gerade auf der Welt passiert, was natürlich insbesondere in den Betrieben passiert. Man ist ständig damit beschäftigt, zu überlegen, wie kann man nochmals ein paar Sachen vielleicht anpassen und verändern, um Stärke zu halten, Stärke zu gewinnen, ja, die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Also das ist sozusagen natürlich ein permanenter Anspannungsgrad, aber der macht halt auch auf der anderen Seite sehr viel Spaß, weil man kann halt oft Dinge verändern und gestalten. Also insofern ist das ein bisschen ambivalent und ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich, würde ich sagen, das, was, wie ich halt den Job insgesamt beschreiben würde. Also eine hohe Aufmerksamkeit und halt auch ja, immer auch rechts und links zu gucken, wie kann ein Beitrag von mir aussehen, wie kann ein Impuls auch vielleicht aussehen, halt ein paar Sachen halt für die IG Metall nochmal nach vorne zu entwickeln. Und wir sind, und das muss man ja, will ich an der Stelle schon sagen, ja auch sehr stark und auch gut unterwegs. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt gewählt wurde in einer Situation, wo es in irgendeiner Form etwas eine kritische Entwicklung gab. Wir haben schwierige Rahmenbedingungen, sage ich mal, was unsere Industrien angeht, aber die IG Metall ist in einer guten Verfassung. Und insofern macht es auch Spaß, ja, dort ja, zu arbeiten.
Und seid ihr viel unterwegs oder findet viel in Frankfurt statt?
Also man kann sagen, ich bin halt die Hälfte der Woche mehr oder weniger außerhalb unterwegs. Und das natürlich dann halt in alle Himmelsrichtungen. Und so ungefähr die Hälfte der Zeit dann auch in Terminen in Frankfurt gebunden. Mittlerweile geht ja vieles digital, manches geht halt übers Telefon und so weiter. Also man ist ja irgendwie wirklich immer erreichbar und insofern Das ist ein sehr vielfältiger Job, den jetzt sozusagen in eine Schablone zu pressen und zu sagen, jede Woche ist wie folgt. Das funktioniert nicht. Jede Woche ist anders und die Themen sind auch immer andere. Also insofern macht es halt total viel Spaß.
Ich wollte sagen, das ist ja auch manchmal das Salz in der Suppe.
Ne? Genau.
Wir finden das toll, sehr monoton, sehr klar zu haben, mache jeden Tag das Gleiche. Und andere, so schätze ich dich ja an, die sagen, lass uns doch mal gucken, wie wir die Welt bewegen. Und das kann heute anders sein, als wir es letzte Woche oder vorletzte gemacht. Ich selber war ja eher Spätentwickler, was so politische Bildung angeht, komme aus einem unpolitischen Haus, war dann Jugendvertreter, das bin ich glaube ich auch nur geworden, weil mein Bruder gesagt hat, mach das mal, du bist Schülersprecher gewesen, untersuchen wir das. Der hat auch bei Linde, wo ich gelernt habe, war der auch, dann wurde ich gewählt und dann kam ich zu IG Metall und bin auf IG Metall Seminare gegangen und auf einmal habe ich gemerkt, dass Bildung was anderes ist als vorne erzählt einer, man schreibt mit und ab und zu gibt es zwar eine Klassenarbeit und ja, entweder hast du eine gute oder eine schlechte Note. Bildung war für mich auf einmal ganz anders. Was macht für dich Bildungsarbeit der IG Metall aus?
Also es geht ja immer in zwei Richtungen aus meiner Sicht. Das eine ist, der Kollege oder die Kollegin, die das Seminar besucht, sozusagen, was holt die mit für sich persönlich? Und ich finde schon, dass wir eigentlich nur Bildungsangebote haben, wo wir ja unsere Mitglieder oder halt die Teilnehmenden halt in den Mittelpunkt rücken und in eine Auseinandersetzung mit ihnen gehen, mit ihren Sichtweisen, die man entweder auch verstärken kann oder auch kritisch hinterfragen, aber auf jeden Fall eine Chance eröffnen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das auch sehr individuell und sehr vielfältig. Das spricht also, je nachdem, welches Seminar man halt für sich gebucht hat, wo man sagt, da will die einen Schwerpunkt hinsetzen oder wo auch eine Geschäftsstelle oder ein Gremium jemand halt hin entsendet. Aber zum Zweiten geht es natürlich auch dass wir halt wissen, als Gewerkschafter, als Einzelner kriegst du nichts bewegt. Also muss es auf unseren Seminaren auch immer darum gehen, wie kriegen wir Einzelmeinungen gebündelt hin zu einem kollektiven Handeln. Und das sind so die beiden Schwerpunkte, von denen ich denke, ein gutes Seminarangebot muss beide und zwar immer im Auge haben. Also den Kolleginnen und Kollegen mit seinen Themen und mit seinen Problemen und mit seinen Positionen ernst zu nehmen und sich an ihm zu reiben und mit ihm gemeinsam halt nach vorne was zu entwickeln, aber auch immer das kollektive Handeln in den Mittelpunkt zu stellen, weil nur so erreichen wir halt eine Veränderung und vielleicht auch dann bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Und das sind so aus meiner Sicht die zwei Schwerpunkte, von denen ich aber denke, dass wir auch mit den Angeboten, ich will jetzt sagen, jedes, aber doch in aller Regel genau das auch erfüllen.
Das heißt, wir haben einen Bereich, der mehr fachlich ist, der sich ja auch manchmal nur an die Funktionsträgerinnen und Träger, oh Gott, schlimmes Wort, also Betriebsrätinnen, Vertrauensleute richtet. Und dann gibt es eine zweite, was ja eigentlich auch offen für jede und jeden ist, der Mitglied der IG Metall ist und sagt, da hätte ich mal Lust, auf ein Seminar zu gehen.
Kann man so beschreiben. Also erstmal bieten wir natürlich für jedes Mitglied Bildung an. Und das ist ja auch nicht immer, dass man gleich ein Wochenseminar bucht, sondern es gibt ja auch Tagesveranstaltungen, es gibt Abendveranstaltungen, es gibt Wochenendveranstaltungen, es gibt ein vielfältiges Angebot. Also da ist auf jeden Fall jeder herzlich eingeladen und jeder und jede kann dabei sein. Klar, Fachlichkeit ist wichtig. Ich habe eben schon mal von mir als Laie gesprochen, nach meiner Wahl als Jugend- und Auszubildendenvertreter. Und viele unserer Betriebsräte sind erstmal, wenn sie gewählt werden, auch tatsächlich Laien in der Interessensvertretung und müssen sich das aneignen, auf Augenhöhe mit dem Management dann in Verhandlungen zu treten, wo möglicherweise ein BWLer, ein Jurist und was weiß ich ihm gegenüber setzen. Und da muss man sozusagen auch fachlich versiert sein. Aber bei aller Fachlichkeit gehört auch immer eine Haltung dazu. Also von daher, Fachseminare ohne Haltungsnoten zu vergeben, halte ich auch für schwierig, weil man muss schon wissen, mit welcher Haltung man auch in so einer Auseinandersetzung tritt. Das ist kein neutrales Spielfeld. Ja. Es geht häufig um Machtfragen. Es geht darum, auch Kapital, also sozusagen gegen Kapitalinteressen anzutreten. Immer noch im Kapitalismus unterwegs, wo es sozusagen Interessensgegensätze gibt, die werden wir auch nicht auflösen. Aber man muss das sozusagen wissen. Und insofern gehören also Haltungsfragen auch in Fachseminare. Ich glaube, ansonsten wird man halt auch über den Tisch gezogen.
Na gut, ist ja der Punkt einfach, Recht, Juristerei ist eben nicht neutral. Ne?
Genau.
Und sonst wird es ja nicht so unterschiedlich.
Ja, sonst wird es auch keine Rechtsfortbildung geben.
Ja. Und Recht wird auch gebildet und weiterentwickelt. Und deswegen ist es auch richtig, mit einer klaren Position auch am Ende des Tages dieselben Paragraphen anzuwenden wie die andere Seite. Und Ja, wichtig ist aber, glaube ich, auch dabei, was du sagtest, diese Frage von Kollektivierung, das Gemeinsame auch in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, dass wir auch aktiv werden wollen. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, da haben wir Bildung auch strategisch gut eingesetzt? So. Gibt es da Themen, wo, weil am Ende des Tages wollen wir ja was bewegen, und wie läuft das ab, wenn dann ein neuer Schwerpunkt ist? Wir reden ja gerade über die Notwendigkeit, zum Beispiel die Industrie in Deutschland auch zu sichern. Was kann Bildungsarbeit zum Beispiel da mit unterstützen?
Also ich finde, da haben wir unheimliche, also ich meine, wir als IG Metall lernen ja auch dazu. Wir bilden ja nicht nur unsere Mitglieder aus, sondern wir lernen ja auch dadurch, dass wir mit ihnen in Interaktion sind, dass wir uns sozusagen gemeinsam nach vorne bewegen. Und ich glaube, wir haben schon in den letzten Jahren auch nochmal dort einen richtigen Fortschritt erlebt. Also Corona hat uns gebremst, leider, aber trotz Corona ist es ja uns gelungen, mit den Aktivitäten rund um das Thema IG Metall vom Betrieb ausdenken, also wo wir gesagt haben, wir wollen näher auch mit Bildungsangeboten oder Überbildungsangebote in die Betriebe, sozusagen dahin, wo die Probleme brennen, wo die Kolleginnen und Kollegen ja, wütend sind, ja, oder sich halt auch mit Themen auseinandersetzen, von denen sie denken, endlich müssen wir es mal anpacken und es lösen. Da haben wir ja gelernt, dass wenn wir mit unseren Angeboten näher an das Problem kommen und nicht nur einen Einzelnen vielleicht aus so einem Betrieb qualifizieren, mit diesem Problem sich auseinanderzusetzen, sondern sogenannte Handlungskollektive, also mehrere zusammenzuholen, die gemeinsam einen Plan machen, gemeinsam strategisch sich im Betrieb mit dem Thema auseinandersetzen, sie auch noch qualifizieren, wie geht man sozusagen so eine Problemlösung an mit Meilensteinen und auch mit halt ja einer gemeinsamen Aktion und Aktivität, dass wir dort halt dann auch gute Erfolge erreichen im Betrieb für also die Kolleginnen
und Kollegen. Ist quasi so Bildung, Beratung und Begleitung als Gesamtpaket?
Genau, näher halt an die Leute, näher an die Probleme im Betrieb und wie gesagt, nicht einen Einzelnen, der dann ja auch, sag ich mal, alleine kämpft und erstmal nochmal, wenn er von der Qualifizierung zurückkommt, die Kolleginnen und Kollegen überzeugen muss, mein Gott, ich habe was gelernt, ich habe eine Idee und sozusagen sich dann nochmal aufreibt im Betrieb, sondern dass man es gleich mit mehreren aus dem Betrieb sozusagen den Plan entwickelt, das auch vielleicht über eine längere Strecke begleitet, in ein paar Intervallen, dass das halt zwei Sachen einfach hebt, nämlich zum einen näher oder deutlich einfacher eine Problemlösung realisieren lässt, zum zweiten aber auch ein gemeinsames Lernen mit einem Erfolg am Ende verbindet. Und ja, das sind so Dinge, wo wir halt in der gewerkschaftlichen Bildung gerade die letzten Jahre, denke ich, dazugelernt haben, dass diese Form des Angebotes eins ist, was auf jeden Fall auch dauerhaft in unserem Angebot sich finden muss.
Ein Ansatz oder der Ansatz wird ja auch verfolgt bei der Frage Tarifpolitik. Auch da haben wir ja gerade ein großes Programm, qualifizieren jetzt in allen 7 Bezirken die Beschäftigten der IG Metall im Rahmen der tarifpolitischen Bildungsoffensive, um danach dann auch gerade in so einem Vorgehen, wie du es beschrieben hast, ja auch an die Betriebe ranzukommen. Tarifpolitische Bildungsoffensive, wie ist da dein Blick drauf? Wo stehen wir da gerade?
Also wir sind gut gestartet, weil das Projekt ja vorsieht, in 3 Schritten vorzugehen. Erstmal mit den Beschäftigten der IG Metall, also den sogenannten Hauptamtlichen, eine Qualifizierung durchzuführen, um die auch nochmal näher an die Tarifverträge und an Inhalte von Tarifverträgen, Auseinandersetzungen rund um halt Tarifbewegungen nochmal ranzurücken. Das ist in allen Bezirken wunderbar gelaufen. Wir haben also sozusagen es geschafft, tatsächlich nochmal einen deutlichen Schwerpunkt auf das Thema Tarifpolitik zu setzen. So, und jetzt geht es darum, das auszurollen. In die Bezirke auch mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen. Und ich glaube, das Projekt gibt dem auch recht, also Gestaltungsfreiheit auch zum Teil in den Bezirken mit der Auswahl auch von Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam was verändern wollen. Und da ist ja alles möglich, also hin zu einer, sag ich mal, Klärung im Betrieb, wie halt Tarifvertrag anzuwenden ist, wo es vielleicht halt Ungenauigkeiten gibt zum Nachteil der Beschäftigten, bis hin zu einer Herstellung einer Tarifbindung, also einer echten Tarifbewegung mit einem Abschluss zum Beispiel eines Firmentarifvertrags, je nach Ausgestaltung und Möglichkeiten vor Ort. Also insofern passt das sehr gut auf das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Jetzt halt mit einem tarifpolitischen Schwerpunkt. Das ist ja auch unser Schwerpunkt als IG Metall, Tarifpolitik.
Jetzt das Besondere bei der Bildungsarbeit der IG Metall ist ja, dass ja auch ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen viel Bildungsarbeit übernehmen. Das heißt, wir haben unsere 7 Bildungszentren, das größte in Sprockhövel, aber auch in Berlin oder im Norden von Bayern, wo wir Hauptamtliche haben. Aber auch dort werden zum Teil ja Ehrenamtliche mit eingebunden. Warum machen wir das? Warum nehmen wir uns nicht Rechtsanwälte, Arbeitsrichter oder Sonstiges? Warum sagen wir, Leute, wenn ihr Bildungsarbeit machen wollt, besucht nicht nur Seminare, vielleicht macht ihr selber auch Seminare als starke Vertrauensmänner, Frauen zum Beispiel.
Ja, unsere ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten sind so ein bisschen das Salz in der Suppe. Also wenn wir heute auf die Idee kämen, gewerkschaftliche Bildung neu zu erfinden, würde man auf jeden Fall, müsste es einen Punkt geben, nämlich, dass es ehrenamtliche Referentinnen und Referenten weiterhin gibt. Weil es ist halt so, das ist eine Win-Win-Situation. Die Referentinnen und Referenten lernen ja selber unglaublich viel dazu im Austausch halt mit den Teilnehmenden. Sie müssen sich ja erstmal auch qualifizieren für den Job.
Das heißt, wir bilden die aus, ne?
Ja, genau, wir bilden sie aus. Das heißt, sie müssen sich inhaltlich qualifizieren. Sie müssen sich auch methodisch qualifizieren. Also es ist ja sozusagen ein wunderbares Qualifizierungsprogramm auch für die Referentinnen und Referenten. Und dann leben sie natürlich auch vom Austausch während des Seminars. Also insofern, sie unterstützen das Bildungsangebot der IG Metall reichhaltig. Sie sind eigentlich die, die das Ganze auch am Laufen halten. Sie sind für uns, sagen wir mal, Externe. Wie würdest du die erreichen, wenn es darum geht, wenn ein Seminar stattgefunden hat im Sinne einer Weiterentwicklung und? Die wollen das in der eigenen Tasche sozusagen entwickeln. Bei uns geht es darum, das weiterhin zu entwickeln für die IG Metall als Ganzes und Lernerfahrungen im Norden zu transferieren in den Süden und Ähnliches. Also insofern ist das ein Netzwerk, was Gold wert ist. Und ja, wir brauchen unbedingt ehrenamtliche Referentinnen und Referenten. Und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die dort im Einsatz sind, die machen das auch mit viel Herzblut, mit viel Engagement und bringen die IG Metall außer der Bildungsarbeit auch noch in den ganzen Debatten, die wir ja haben, zur Weiterentwicklung, sage ich mal, des Standorts, Transformation und Ähnliches deutlich voran.
Und Sie haben ja meistens auch einen betrieblichen Background, wo, wenn Sie ein Thema bewegen, was vielleicht jetzt nur juristisch zu debattieren ist, trotzdem sagen können, wie haben Sie es selber im Betrieb als Betriebsrätin, als Vertrauensmann, Frau quasi ja auch sozusagen mitgestaltet. Und ich glaube, das kann eben ein Rechtsanwalt, der mal dann vorbeikommt und 5 Tage Seminar macht, nicht liefern, weil er war nie Betriebsrat, er war nie Vertrauensmann, um das in der Situation dann sozusagen liefern zu können. Finde ich auch wichtiger.
Auf jeden Fall, absolut.
Jetzt ist es ja so, wir haben die Bildungsarbeit vor Ort. Die findet ja in den Regionen statt, wie wir sagen. Auch da ist es so, dass das durch die Geschäftsstellen selber organisiert wird, ganz oft mit den Bezirken zusammen. Ein Bildungsprogramm gibt und da sucht man dann Hotels, Tagungsstätten vor Ort aus für einen Tag, 3 Tage, eine Woche. Und wir haben die Bildungszentren. Jetzt ein bisschen so mit dem Blick langsam aus dem Podcast auch rauszugehen. Mhm. Wenn du jetzt so viele Bildungszentren machen wir ja jetzt nicht mehr. Was ich nicht wusste, also oder anders, was ich ja gelernt habe, ist, dass Sprockhövel, also das alte Sprockhövel, in dem du ja dein erstes Seminar gemacht hast, wie du eben gesagt, ich außerdem sozusagen da auch viele Seminare gemacht, wurde ja damals vom Bundespräsidenten eröffnet, weil es das größte Bildungszentrum gewerkschaftlicher Art der Welt war. Ja, da konnten ja bis 200 Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig geschult werden. Also Vorstellung, die eine Dimension für uns war, ist dann normal. Aber das war, wie es gegründet worden ist, sozusagen in den 60er, wenn ich richtig im Kopf habe, war es dann mit Besuch des des Bundespräsidenten. Aber wenn du jetzt dir mal ein Bildungszentrum basteln dürftest, Geld spielt keine Rolle. Wie würdest du ein Bildungszentrum ansehen, wo du sagst, das ist für die IG Metall das Richtige und Wichtige?
Ja, eine spannende Frage, weil diese Frage sich im Arbeitsalltag so nicht stellt, weil die Ressourcen sind halt nicht unendlich. Aber ich glaube, wir haben auch, also erstens mal ist es ja so, wir sind dabei, auch die Infrastruktur von Bildungsstätten immer wieder uns anzuschauen und weiterzuentwickeln.
Also wir bauen jetzt Berlin neu.
Wir haben Sprockhövel sozusagen auf neue Beine gestellt und haben es dann angepasst. Ob das, sag ich mal, bei unendlichen Ressourcen genauso, also ich finde halt, unendliche Ressourcen ist natürlich spannend. Unendliche Ressourcen würde ich jetzt auch weniger in Steine investieren, sondern wirklich in die Köpfe der Leute. Also wie schaffen wir es, sage ich mal, unsere Bildungsangebote, wenn es denn unendlich ist, wie schaffen wir es tatsächlich allen unseren Mitgliedern, vielleicht eine politische Bildung näher zu bringen und dann halt auch, warum nicht, in einer Lernwelt und in einer Lernumgebung, die sie auch sozusagen als eine empfinden, wo Sie sagen, oh, ist ja auch schön, hier sozusagen die Zeit zu verbringen, sich inhaltlich weiterzuentwickeln, aber halt auch in einem Umfeld und in einer Situation, die sehr, sehr angenehm ist für mich. Das wäre etwas, wo ich mir schon vorstellen könnte. Aber ich glaube, wir sind echt gut aufgestellt. Wir sind wirklich bemüht, allen, die Interesse haben, alle, die aktiv werden wollen, ein Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass es uns auch gelingt. Also ich denke nicht, dass wir Mitglieder haben, die sich engagieren wollen, aber es am Geld scheitert. Also insofern sind wir, glaube ich, auskömmlich finanziert, was das Thema Bildung angeht. Wir haben auch wunderbare Häuser. Also wir haben doch schon vieles richtig gemacht. Aber klar, man kann sich natürlich auch immer noch vielleicht das eine oder das andere dazu wünschen. Oft ein paar Referentinnen und Referenten mehr, vielleicht mehr Begleitung auch von Projekten, dann halt, sage ich mal, aus dem Seminar heraus auch nochmal in die Betriebe hinein ein Stück weit stärker wirken, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich vom Seminar dann erstmal auch zu Hause nochmal sozusagen auf sich ein Stück weit allein gestellt sind, zwar im Austausch vielleicht, sondern da könnte man enger begleiten. Also man kann da schon noch ein bisschen mehr machen. Die Fantasie ist da sehr groß, aber ich finde, wir sind recht gut unterwegs.
Also, wir sind gut unterwegs und trotzdem nach vorne raus habe ich gerade deine Augen leuchten sehen, wie darum ging, was kann man in der Zukunft alles neu anders, vielleicht auch ausprobieren, machen und tun. Bildung ist bei dir in guten Händen. Wir sagen danke, dass du bei uns im Podcast warst und dass du auch an die Küste gekommen bist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bis zum nächsten Mal, wir uns nicht mehr hören. Einen schönen Sommer. Spätestens im September machen wir dann mit der Tarifrunde weiter. Bleibt gesund und munter. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Vielen Dank.